Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Schönen Abend, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Endlich wieder richtig auf Tour. Wie fühlt sich das an für dich jetzt nach der Corona-Zeit?
Ja, das ist natürlich, also Weihnachten, Geburtstag und Ostern oder was auch immer, alles zusammen, das ist schon schlimm, wenn das so tief in der eigenen DNA steckt, auf die Bühne zu gehen, seit gefühlten Jahrhunderten, eigentlich Jahrzehnten, und dann endlich wieder Kontakt mit dem Publikum zu haben. Das ist wirklich, muss ich sagen, ein tolles Gefühl, nach so langer Zeit wieder da oben zu stehen, aber auch zu merken, wie sehr die Leute es vermisst haben. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass sie einen selbst vermisst haben, vielleicht auch ein bisschen, aber so generell wieder draußen zu sein, gemeinsam im Theater zu sitzen, gemeinsam zu lachen, was ja zu meinem Beruf wesentlich dazugehört. Also eben, man merkt schon, ich merke schon, das war schon dringend notwendig wieder.
Und warst du da auch etwas mehr aufgeregt als normalerweise jetzt nach der langen Zeit?
Ja, muss ich sagen. Aber nicht, weil ich nicht wusste, was kommt, sondern weil ich aufgeregt war, um zu wissen, wie sind die Leute drauf. Also einmal ich nach der langen Zeit natürlich. Oh Gott, kannst du noch alles? So lange war ich noch nie nicht auf einer Bühne, das muss man wirklich sagen. 2 Jahre waren es ja dann. Das war seit dem Kindergarten nicht mehr der Fall. Ich war immer in der Schule, alle Projekten, Ausbildung und so weiter. Also ich war schon aufgeregt, plus dass dann auch direkt auch noch ein neues Programm rauskam. Bei einer Premiere dann on top ist, bin ich dann, also ich persönlich, weiß nicht, wie es bei den Kollegen ist, auch nochmal noch mehr aufgeregt. Das war schon ein Potpourri von Adrenalin und von vielen anderen Sachen. Ich war sehr aufgeregt.
Mhm. Wie hast du denn für dich ganz persönlich diese Zeit tatsächlich dieser Vollbremsung erlebt? Bist du da auch erstmal in so eine Schockstarre gegangen oder hatte ich dich gleich in die Kreativität geworfen?
Ja, komischerweise sind das so Wellen, glaube ich. Also am Anfang denkt man, okay, da dachten wir alle wahrscheinlich, ja, mal sehen, wie lange es dauert, das wusste ja niemand. Dann war ja dann Anfang 2020, im März, glaube ich, ging es ja los, und dann von jetzt auf gleich durfte man nicht mehr auf die Bühne und man durfte so vieles plötzlich nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, dann kaufst du dir jetzt irgendwie was von Lego und machst ausnahmsweise, wenn du zu Hause bleiben musst, brauchst du jetzt den Todesstern von Star Wars Lego, keine Ahnung, und hab das dann gemacht und saß dann zu Hause und dachte, okay, jetzt kannst du mal dran arbeiten, vielleicht kannst du noch die ein oder andere Nummer überarbeiten, weil wie gesagt, es war ja ein neues Programm, das dann starten sollte, und dann, naja, dann dauert es doch länger, und dann dachte ich, okay, jetzt musst du dir was anderes überlegen, und dann gab es Gott sei Dank noch Fernsehproduktionen, die wir vorbereiteten, die sich dann auch nochmal verschoben, das wusste man dann aber nicht, und dann irgendwann tatsächlich, je länger das dauerte, desto mehr dachte ich, jetzt musst du dir wohl was Längeres überlegen, was du vorbereiten kannst. Das ging dann los, also dass man dann von dem, was aktuell eigentlich starten sollte, ein bisschen abliest und sagt, okay, dann parken wir das jetzt und bereiten auf lange Sicht vor. Dann hieß es plötzlich, es geht wieder, dann hat man das andere wieder vorbereitet, dann ging das doch wieder nicht, und so, es war tatsächlich ein Hin und Her und mal ja, mal nein, und mal so manche Vorbereitung geriet dann doch nicht ganz so gut, wie man das vielleicht dachte, wenn man so viel Zeit hat, ach, jetzt kann ich endlich mal den Keller aufräumen.
Ja, genau, das Übliche.
Der Keller sieht noch so aus wie vor den 2 Jahren.
Bei mir auch.
Ja, also es ist dann verrückt, wie sehr man sich dann plötzlich doch in die Arbeit rettet und das damit entschuldigt. Nee, also man muss ja sich jetzt schon um den Job kümmern, wenn der gerade schon pausiert.
Und als du dir dann dein neues Programm ausgedacht hast, das war ja dann quasi auch in dieser Corona-Zeit.
Genau, also jein, genau, ein Teil davon schon. Ich habe lustigerweise genau da starten wollen. Also das Programm war schon größtenteils fertig, als es dann abbrach und weil ich mit dem einen Programm gerade quasi zu Ende spielte und dann mit dem neuen anfangen wollte. Deswegen war das gerade eigentlich schon größtenteils erarbeitet und habe dann aber doch noch ein paar Sachen geändert. Gar nicht mal wegen der Pandemie, sondern eben weil das Ganze sich immer verändert und weil die Zeiten sich ändern und andere aktuelle Dinge passieren, obwohl ich die relativ gering einbaue. Und dann hat man noch eine andere Idee und die neue Idee erscheint natürlich immer besser als die alte. Also sind dann auch wieder Sachen rausgeflogen. Das war mehr oder weniger, Gott sei Dank, genauso im Umbruch. Aber dann, wie ich anfangs schon sagte, das war dann schon das volle Brett. Also beides war neu. Nach Jahren wieder auf die Bühne, dann mit einer neuen Show und mit einem neuen Programm und mit einer Premiere. Wie gesagt, das war schon groß. Aber es war ein großes Willkommensfest. Man kann es nicht anders sagen. Also ich war froh, die Zuschauer waren froh. Es war schon am Anfang noch alle mit Maske und mal schauen, verstehe ich überhaupt was? Ich arbeite ja ganz viel. Mit den Sachen, dass die Leute mir etwas auf die Bühne rufen oder ich mit denen Interviews führe oder dass jemand auf die Bühne kommt und so. Also das war schon sehr spannend. Ich habe mir da einiges einfallen lassen mit einer Plexiglasscheibe, die dazwischen gerollt wird, die dann auch immer Teil wurde plötzlich von der spontanen improvisierten Szene, oder jemand durfte dann, je lockerer es wurde, durfte man dann die Maske aufbehalten oder abnehmen und so weiter. Also, aber wir sind gut durchgekommen. Es hat gut funktioniert. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht.
Wir leben ja nur in einer Zeit, wo wir wirklich mit Themen auch konfrontiert werden, von denen wir nicht zu träumen gewagt hätten. Die, also ich sag mal, nur, du weißt selber, wovon wir reden, Krise, Pandemie.
Klar.
Sind das Themen, die du dann, man kann, das ist ja immer so eine Gratwanderung, lässt du die auch einfließen in deinem Programm oder gibt es auch Themen, wo du sagst, nee, also das ist mir jetzt doch zu heiß, da gehe ich nicht ran?
Ja, das mache ich. Auch das mache ich recht spontan. Ich habe keine Nummer zum aktuellen Ukraine-Krieg im Programm. Das können die Kollegen vom politischen Kabarett, glaube ich, besser. Da bin ich sehr bescheiden, wenn ich ehrlich bin. Allerdings, dadurch, dass ich sehr viel improvisiere und mit den Leuten, wie gesagt, Interviews führe, kommt es natürlich vor. Und dann lasse ich es auch zu. Also die Stimmung am Abend ist da ein bisschen entscheidend. Und auch wie es angesprochen wird, jeweils das Thema. Es ist ein komisches Programm, natürlich, aber wenn der Wunsch, wenn es gerade in der Luft schwebt, wenn es aktuell ist, brisant ist, dann kommt es natürlich vor. Dann verweigere ich mich natürlich auch nicht. Wenn dann aus dem Publikum das Thema aufkommt, ein Zuschauer, Zuschauerin das Sagen einbringen, dann findet das natürlich auch statt. Insofern bin ich da genau am Puls der Zeit durch das Spontane, durch die Improvisation, weil ich es aufnehmen kann, wenn es gefragt ist und eben gerade nicht gefragt ist, dann verschreibe ich den Leuten die 2 Stunden Auszeit, die sie anscheinend gerade brauchen.
Wie hast du es denn geschafft, tatsächlich jetzt aber auch in dieser Pandemie, in der Zeit der Lockdowns, dich da auch, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, bei guter Laune zu halten? Denn ich meine, das ist ja per se nicht so leicht, in so einer Situation gerade sich witzige und lustige Dinge auszudenken. Natürlich sagt man, Lachen ist gesund und wenn nicht jetzt, wann dann, um da irgendwie durchzukommen. Aber wie hast du das für dich persönlich geschafft?
Da hilft tatsächlich der Beruf und die Genese. Und das große Vorbild Loriot hat mal gesagt, Humor ist ein ernstes Geschäft. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Es gibt auch diesen anderen Spruch, man sagt es, Rudi Carrell hätte den mal gesagt, wenn man einen Ass aus dem Ärmel schütteln will, muss man vorher eins reingesteckt haben. Bei Impro natürlich etwas schwierig, weil man nichts vorbereiten kann. Man kann sich so an ein paar Regeln halten, die man vorher trainiert hat. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Es ist gar nicht neu, dass man in vielleicht gar nicht so lustigen Zeiten sich was Lustiges ausdenken muss. Im Gegenteil. Das ist ja ganz oft so, auch in der persönlichen Situation, die du ja auch erfragst. Da passieren dann Dinge, es ist ja nicht immer eitel Sonnenschein in der eigenen Familie, in der eigenen Situation, vielleicht sogar in der Beziehung, oder man hat andere Schwierigkeiten oder was auch immer. Der Alltag lässt grüßen und trotzdem muss man ja immer in dieser Situation sich was einfallen lassen. Und das ist ja auch genau das, worum es geht. Das macht ja auch Spaß, dass man sich ein bisschen überwindet natürlich, sich dann hineinfallen zu lassen, das Ganze aufs Gemüt sich ausstrahlen zu lassen und dass das manchmal auch von außen nach innen funktioniert. Also ich will nicht sagen, dass man sich zwingen muss, aber wenn man übt und lernt, dass man auch in schwierigen Situationen und Zeiten, dass man dann sich erinnert und sagt, Moment, der Humor hilft, und deswegen haben wir ja unseren Beruf, der Humor hilft, eine andere Position einzunehmen. Der hilft mir, den Blickwinkel ein bisschen zu verändern. Manchmal nur ein ganz kleines bisschen, aber das bringt schon eine Menge, weil man sagt, ach, so schlimm ist es gar nicht. Das heißt nicht, dass man die Ernsthaftigkeit negiert oder dass man da nicht drauf eingeht oder ignoriert, sondern das heißt einfach nur, ja, schau dir die Sache mal von 2, 3 Seiten an und dann ist es meistens viel besser und da hilft der eigene Beruf. Und das hilft dann, relativ komplexe Antwort, das hilft dann natürlich auch in so einer Situation, dass man sagt, okay, ich behalte den Blick für die Sache, für die Ernsthaftigkeit, aber ich versuche mich ein bisschen rauszuziehen, damit ich wieder Kraft kriege.
Lass uns mal auf dein neues Programm gucken. Schmitzefrei heißt es. Aber
Ja.
sicher nicht witzefrei.
Nein, das wäre fatal bei einem komischen Programm.
Hitzefrei ist sicherlich also die Anspielung. Wie bist du auf den Titel gekommen? Ich meine, es bietet sich an bei Schmitzefrei, aber muss man auch erstmal drauf kommen.
Ja, genau. Es ist meistens zufällig mit diesen Titeln, die ich ja leidenschaftlich, wie andere Kollegen auch, immer wieder benutze. Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass Schmitz sich auf so viele Sachen reimt oder so viele Wortspielereien damit möglich sind. Schmitzefrei ist tatsächlich entstanden, weil ich mal ein Programm gemacht habe, da ging es zum Thema Schule, größtenteils im Programm. Dann habe ich irgendwann mich daran erinnert, weil ich dachte, okay, du hast damals eine Nummer vorbereitet, die wolltest du nicht spielen, vielleicht passt die jetzt. Jedenfalls kam ich auch schmitzefrei und dachte, was für ein tolles Gefühl damals. Plötzlich die Durchsage, ihr könnt gehen, ihr habt hitzefrei. Da sind wir alle losgerannt, schreiend. Und dieses Gefühl fand ich toll. Da habe ich mich dran erinnert. Das ist ja heute kaum noch möglich, dass man unverhofft und ganz plötzlich in der Sekunde merkt, ich habe jetzt die nächsten Stunden frei. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Was mache ich denn mit mit so viel freier Zeit? Bei uns heute, Freizeit gibt es ja kaum noch. Jeder muss permanent 100 E-Mails noch nachbearbeiten oder beantworten oder was auch immer. Also wirklich frei hat ja kaum noch jemand gefühlt. Und das soll es aber sein. Das soll ja ein komisches Programm liefern. Nicht nur meins, sondern alle, die es so gibt, generell, wenn man ins Theater geht. Und das finde ich genau richtig. Dieses Gefühl, gerade durch die Improvisation, ganz plötzlich passieren ganz viele unvorhersehbare Dinge. Dieses Gefühl bringe ich quasi mit. Also wir machen uns jetzt 2, 3 Stunden, je nachdem, wie lang die Impros werden. Wir machen uns jetzt 2, 3 Stunden eine gute Zeit, damit alle, ich kann mich nur wiederholen, wieder Kraft schöpfen, auch in schwierigen Zeiten und dann, um dann weiterzumachen. Eine Auszeit, Blickwinkel verändern, alles, was ich sagte. Und das kam dann dazu, dass ich dachte, ja, schmitzefrei, hitzefrei ist doch spitze. Und ganz wesentlich dadurch natürlich auch hitzefrei. Man fährt in den Urlaub, es ist warm, es ist heiß. Natürlich ist das Thema Urlaub die große Grundlage des Programms.
Du hast auch die schönen Sätze geprägt, auf der Bühne zu stehen, ist für mich wie Urlaub und leider ist der echte Urlaub dafür harte Arbeit.
Ja, also es gibt so viele, das kommt auch alles im Programm vor. Also wenn ich da sitze, man sagt, ach, komm, wenn man plant, ja, wir fahren dann da und dahin. Und dann fängt man an, ja, gehen wir ins Reisebüro. Nee, komm, wir machen das alles selbst, kein Problem. Und dann hängt man Stunden, manchmal tagelang, total frustriert. Nee, das möchte ich nicht und das Hotel. Und, aber das ist vielleicht auch noch schön. Und, ach komm, wir fahren ganz woanders hin. Und dann ist man schon frustriert. Und dann freut man sich irgendwann wieder. Sehr schön. Dann geht es zum Packen. Und dann denkst du, verdammt, nehme ich hier, wie viele Socken nehme ich hier? Das passt nicht rein. Aber ich mich da drauf setze, habe ich Übergepäck. Okay, das geht auch nicht. Also muss ich hier Koffer wieder aufmachen, nochmal umpacken. Verdammt, wir müssen gleich los. Alles klar. Also was ich sagen will, dieser übliche, klischeehafte Stress, den gibt es ja wirklich. Also es ist ja wirklich Arbeit oder dann im Urlaub. Da muss man sich anmelden für was weiß ich, eine Rundreise oder irgendwas. Man kann es natürlich über- und unterbewerten, das ist richtig. Und dem Ganzen mit Humor zu begegnen, ist völlig richtig. Aber es klappt auch manchmal einfach so wie Sahne läuft es durch, aber manchmal eben auch nicht. Und da muss man ganz schön ackern, damit es einem gut geht. Natürlich alles meckern auf hohem Niveau, aber so die kleinen Spitzfindigkeiten im Urlaub, die machen einem manchmal schon kurzweilig, sage ich mal, zu schaffen.
Wie sieht denn für dich überhaupt so der perfekte Urlaub aus, wenn du selber so ganz privat mal wegfährst?
Also der perfekte Urlaub, gute
Kennst du
Frage.
sowas überhaupt? Fährst du in
Perfekter Urlaub?
Urlaub.
Sehr schnell. Ich fahre nur 3, 4 Minuten in Urlaub und dann bin ich wieder
Ja,
da.
Genau.
Nein, nein, im Ernst. Natürlich, natürlich. Sehr gerne sogar. Obwohl ich auch beruflich viel reise, bin ich auch privat wahnsinnig gerne unterwegs. Und der perfekte Urlaub ist eigentlich der, wo man sich am wenigsten kümmern muss, sage ich mal vorsichtig. Das heißt aber nicht, dass ich am Strand sitze die ganze Zeit, aber eben auch mal. Es kann wirklich beides sein. Je nach, ich bin ja ein Spätbucher, ein Spätplaner. Ich bin keiner, der noch nicht mal, also manchmal erst eine Woche vorher.
Also eigentlich gar kein
vorher.
Planer.
Richtig, weil ich nicht weiß, was gefällt mir denn nächstes Jahr im Sommer oder im Winter oder was auch immer. Und deswegen ist es immer was anderes. Und somit kann es dann auch, was weiß ich, ein Urlaub in die Berge werden, wo man wandert und da oben auf einer Bank sitzt und was weiß ich, und einen Tee trinkt oder ein Brot isst. Und es kann aber auch der Strandurlaub sein, Wahnsinn, und man liegt nur auf der Liege und schlürft einen Cocktail. Oder es ist eine Reise mit dem Wagen, habe ich mal gemacht, war wirklich ein fantastischer Urlaub, quer durch Schottland, das kann ich nur jedem empfehlen, das war wirklich toll. Das ist eben nicht am Strand liegen, ganz im Gegenteil, aber ganz viel Eindrücke, die da waren, das war auch ganz toll. Also ich lebe von der Vielseitigkeit tatsächlich, ich finde das ganz toll. Und je weniger man organisieren muss oder je weniger es Schwierigkeiten gibt beim Organisieren, umso schöner das ist eigentlich.
Und bist du ein chaotischer Kofferpacker oder gehst du einfach nur mit dem Boardcase und gut ist?
Nee, beides nicht. Ich bin pingelig. Also ich bin ganz geordneter Packer. Ich weiß, das denkt man nicht.
Nee.
Nee, ich weiß. Siehst du, wieder eine kleine Überraschung.
Ja.
Nee, ich bin so ein pingeliger Packer. Also ich, was heißt pingelig, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon geordnet. Aus dem Grund, wenn du viel unterwegs bist mit dem Job und du lebst aus dem Koffer, dann hast du keinen Bock, irgendwann mehr zu suchen. Also es ist eher so aus der Not geboren, nicht weil ich ein Pedant bin, sondern weil du einfach irgendwann keine Lust hast. Du willst in die richtige Ecke greifen. Unter den 3 Pullovern ist dann da ganz unten, da sind immer die Socken und links ist immer, was weiß ich, sind die Gürtel und da sind immer das Restpaar Schuhe und was weiß ich. Nicht jetzt, dass ich riesige Koffer mit habe und man sich drin verlaufen kann, aber grundsätzlich ist der schnelle Griff dann schon praktisch. Und ich glaube, daraus ist das geboren, dass man sagt, ich weiß, wo alles ist, es geht alles ganz schnell und gut ist.
Das heißt, du bist also nicht nur, was den Koffer angeht, sondern auch sonst relativ ordentlich. Liebend.
Ja, dann doch. Ich habe gedacht, ich kann ein bisschen darüber hinwegtäuschen, aber tatsächlich auch zu Hause bin ich. Ich ordne keine Stifte parallel zur Tischkante. Also um Himmels Willen.
Das ist schon mal schön.
Das ist schon mal ganz gut. Ja, ich renne auch nicht ständig in der Leute und sage, du musst die Etiketten nach vorne drehen oder irgend so ein Quatsch, was man schon mal sieht. Damals erinnert mich nämlich an die Folge von Monk. Aber tatsächlich aufgeräumt. Also ich Ich finde es super, wenn ich nach Hause komme und ich habe nicht da einen Berg irgendwo liegen, wo ich weiß, oh, das musst du jetzt noch machen. Es war nachts um zwei, aber irgendwie hält es nicht aus. Und es ist auch nicht so, dass ich es nicht aushalte, dass ich es aushalten kann. Also wenn da was liegt, dann räume ich es auch weg. Also deswegen ist so diese doofe Angewohnheit, ja, alles hat mehr oder weniger seinen langweiligen Platz, aber es ist geboren aus Faulheit. Ich habe ja halt keinen Bock zu suchen und wo ist noch mal und wo habe ich noch und so. Das ärgert mich viel zu sehr. Deswegen trickse ich mich selber aus und versuche Ordnung zu halten.
Bist du ein Perfektionist?
Ja, schon. Ich habe aber mittlerweile in all den Jahren akzeptiert, dass man die 112%, die man da anstrebt, meistens nicht erreicht und das auch völlig okay ist. Aber trotzdem kann ich nicht aufhören, es zu versuchen. Ich glaube, darum geht es auch. Und dabei sich selber über sich selber zu lachen und dann locker zu lassen, das ist ja eine ganz wichtige Erkenntnis, die man irgendwann hat. Aber früher war es noch viel, viel schlimmer. Ja, das gebe ich zu. Schon. Also ich versuche schon, ein gewisses optimales Ergebnis zu erreichen. Das ist absolut richtig. Ja. Ich habe auch großen Spaß dran, muss ich sagen. Also ich liebe das auch, wenn es dann funktioniert. Das finde ich toll.
Comedy ist natürlich auch das A und O, das Timing, ne?
Ja, genau. Das ist immer so eine Mischung. Das Vielleicht-Zitat von Rudi Carrell, wer ein Ass aus dem Ärmel schüttelt und will, muss vorher eins reingesteckt haben. Das ist schon so. Also dieses perfekte Timing ist eine Mischung aus einer guten Vorbereitung. Das muss nicht immer auswendig lernen sein. Das kann auch üben sein oder so. Aus einer guten Vorbereitung und dann eben natürlich auch einer großen Portion Spontanität und Improvisation. Das finde ich schon toll. Das kommt aus dem Bauch. Das kommt aus den Gefühlen. Also wie sind die Leute gerade? Was passiert da gerade? Wo geht es gerade lang? Jedes Publikum, jeden Abend ist anders. Das ist ja das Tolle am Beruf. Dass man immer wieder überrascht wird, was funktioniert, was funktioniert weniger, was ist das Thema heute Abend, wo geht der gerade bei mir, wo geht jetzt der oder die Zuschauerin gerade besonders drauf ein, in welche Richtung geht das gerade? Und dann das Timing zu haben, schnell zu sein, beziehungsweise auch mal was ruhen zu lassen, stehen zu lassen und wieder zu bewegen, kommt ganz viel aus dem Bauch, ganz viel aus den Funny Bones auch. Und dann setzt sich das fast alleine um. Es fühlt sich manchmal so an, als würde es von alleine passieren. Aber es ist toll.
Du bist so natürlich auch ja wirklich so ein Meister der Improvisation. Es ist dein Markenzeichen. Wie viel kann man sich vorstellen, ist vorbereitet tatsächlich jetzt auch wieder in diesem Programm und wie viel ist Improvisation?
Ich mache das meistens bei den Programmen so, dass ich insgesamt, das wechselt sich die ganze Show über ab, aber insgesamt zeitlich gesehen ist es ungefähr die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte, was ich mitbringe und ein bisschen mehr als die andere Hälfte ist dann, als die Hälfte ist dann improvisiert. Das heißt, das sind Situationen, wo ich tatsächlich dann vielleicht jemanden auf die Bühne hole und mittlerweile setzen sich Menschen extra nach vorne. Früher haben sie sich extra nach hinten gesetzt, aber es hat sich rumgesprochen, weil sie Angst hatten. Es hat sich rumgesprochen, dass es nicht darum geht, jemanden vorzuführen. Das ist mir ganz wichtig, sage ich auch ganz, ganz oft, dass es nicht darum geht, ich hole jemanden hoch und wir lachen uns über die Frisur kaputt, sondern die Menschen auf der Bühne sind eigentlich nur dafür da, um zu gewährleisten, dass ich mich darauf natürlich nicht vorbereiten kann, dass Sachen kommen, die derjenige mit auf die Bühne bringt, dass er mir das Leben in Anführungsstrichen schwer macht, dass er mir Steine zwischen die Füße schmeißt. Das ist nun mal in der Comedy so, in der Komik, beim Humor, dass man überwinden muss. Es geht ja immer darum, dass man Schwierigkeiten meistert. Und genau darum geht es auch in der Improvisation.
Das macht dich natürlich auch aus, denn ich kenne einige deiner Kollegen, die es hassen wie die Pest, wenn das nicht alles wirklich eins zu eins vorbereitet ist auf den Punkt. Und übrigens, Loriot hätte das auch gehasst. Der war ja
Ja,
nun ein Perfektionist. Hoch drei,
absolut.
ja, also.
Absolut, absolut, absolut. Hier geht es um eine andere Perfektion. Hier geht es darum, habe ich richtig reagiert? Also es gibt, ob das jetzt im Fernsehen ist oder auch live auf der Bühne, wo improvisiert wird, dann gucke ich mir natürlich danach, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn es aufgezeichnet wird, gucke ich es mir manchmal noch an und sage, okay, wie hast du da reagiert? Hättest du einen anderen Weg einschlagen können? So arbeitet man ganz viel bei der Improvisation, dass man sagt, okay, man kann natürlich auf die konkrete Situation nicht vorbereitet sein, aber man kann trainieren, wie man tendenziell in bestimmten Situationen reagiert. Zum Beispiel eine Kardinalsregel, sage ich mal, oder Empfehlung ist, wenn man nicht weiß, was kommt, dass man Dinge annimmt und nicht ablehnt. Weil das die Geschichte tendenziell immer, also in 99% der Fälle, transportiert, weiterbringt und verbessert. Anstatt wenn man alles ablehnt, ist immer alles direkt zu Ende. Man muss immer wieder bei Null anfangen. Das ist irgendwann unfassbar langweilig.
Wie im richtigen Leben.
Wie im richtigen Leben. Tendenziell zuhören, dadurch bejahen, sprich annehmen, was derjenige mir sagen will, ist ja in der momentanen Zeit etwas schwierig. Mittlerweile hören die Leute gar nicht mehr zu und versuchen zu verstehen, was der andere oder die andere sagt, sondern man will nur noch verstehen, was man selber verstehen will, um sich dann aufregen zu dürfen, habe ich das Gefühl. Ist ein bisschen schade, aber genau darum geht es eben auch in der Improvisation, dass man versucht zu verstehen, was will der andere gerade von mir, worum geht es und darauf einzusteigen und dann aber natürlich die eigene Idee da drauf zu setzen. Das ist Improvisation. Das kann man üben. Also, dass man generell das Gehirn dazu bringt, in diesen, ja, in diesen Richtlinien eher zu funktionieren. Und da ist dann irgendwann die Perfektion, dass man sagt, okay, das hat alles die richtigen Wendungen genommen. Und dann macht man auch alles richtig, wenn man so will.
Du bist ja nur auch wirklich Multitasking. Du bist Komiker, Musiker, Moderator, Schauspieler, Synchronsprecher, Autor. Wenn dich dein Lehrer von früher jetzt treffen würde, sagen würde, ey Ralf, was machst du eigentlich beruflich? Wie würdest du das selber bezeichnen?
Ich würde immer sagen, glaube ich, Schauspieler und Komiker, weil das komische Fach, deswegen auch noch Komiker, weil das komische Fach mich natürlich mein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Das war schon in der Schule so, da hat schon angefangen mit den Theaterprojekten. Aber tatsächlich wollte ich immer auf die Bühne. Ich wollte immer Schauspieler werden, habe das dann auch mehr oder weniger gelernt, habe Schauspiel, Tanz, Gesang gemacht und habe dann sehr früh gemerkt, wie gesagt, schon in der Schule, in der Oberstufe dann, ja, das Komische liegt mir schon sehr. Ich liebe es, wenn die Leute lachen. Ich merke, dass die Leute über das lachen, was ich mir einfallen lasse. Damals schon, auch damals schon spontan, komischerweise, ist mir irgendwann aufgefallen, wir haben Shakespeare gespielt. Ich habe spontan irgendwie meine Jacke falsch geknöpft, also wirklich einen kleinen Slapstick, wenn man so will, gemacht. Und die ganze Schule hat tierisch gelacht, als ich das in der Schulaula dann so gemacht habe. Und das war ganz, ganz wunderbar. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist schon dein Ding. Und dann habe ich, wie gesagt, die Ausbildung gemacht. Und deswegen würde ich das immer sagen. Ich empfinde alles andere als Facetten dieses Berufs. Hat ja immer was mit Stimme zu tun. Moderation, ja, auch, jein, aber irgendwie schon. Dass man auch da mit der Sprache hostet, dass man die Menschen führt ein bisschen. Vielleicht noch Moderation, okay, das. Aber sonst Synchronsprechen, etc., etc. Das ist alles, gehört eigentlich alles zum gleichen Berufsbild, mehr oder weniger.
Und genau genommen hat das Ganze ja auch nicht erst in der Schule, sondern schon im Kindergarten angefangen bei dir.
Ja, total. Also tatsächlich im Kindergarten. Ich habe damals einen Zirkusdirektor gespielt mit einem großen Zylinder, viel zu großen Zylinder, der war fast größer als ich. Und dann war ich dann in der Manege und habe da für Ruhe gesorgt. Hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt den Rest deines Lebens genauso. Nein, aber tatsächlich habe ich immer, immer seit dem Kindergarten Theater gespielt. Deswegen war tatsächlich, und das klingt ein bisschen reißerisch, aber es ist wirklich wahr, ich habe noch nie so lange nicht Theater gespielt wie jetzt zuletzt in der Pandemiezeit. Ich habe noch nie 2 Jahre nicht irgendwie auf einer Bühne gestanden.
Warst du dann, das ist jetzt natürlich die klassische Frage, aber da gibt es immer so sehr unterschiedliche Antworten. Warst du dann auch der Klassenclown?
Die Frage bietet sich an. Es gab Phasen. Es gibt natürlich Situationen, dass es gibt einige Einträge im Klassenbuch, ja, also frech stand da, ich habe keine Ahnung, die gab es leider nicht mehr. Ich habe mal angefragt, ich wollte das damals beim Schulprogramm, das ich ja gemacht habe, benutzen, aber es gab die Bücher nicht mehr oder wurden zumindest nicht gefunden, wie auch immer. Aber es gab Einträge im Klassenbuch. Ich weiß nicht, ob da frech stand, aber da stand auf jeden Fall, stört den Unterricht oder sowas. Jetzt auch nicht massiv, aber das ist natürlich vorgekommen. Aber es gab auch Phasen, wo ich überhaupt gar nicht interessiert war an Schule, weil ich natürlich schon im Theaterbereich unterwegs war, habe da schon mit Freunden und Freundinnen habe ich da schon inszeniert und wir haben uns was überlegt und so. Und dann gab es Phasen, wo ich, also fast schon strebsam und so in der Schule unterwegs war und gute Noten versuchte, die besten zu erreichen. Also jetzt nicht Schleimer, keiner Lehrer darf ich in die Tasche tragen, aber um Himmels Willen, aber schon, was ist denn hier drin für mich? Was kann ich denn, wie gut kann ich das denn machen? Also es hat sich abgewechselt, sage ich mal.
Und dann hast du eben ordnungsgemäß Abi gemacht, Zivildienst, und dann wollte aber der Papa doch, dass du erstmal zur Sparkasse gehst.
Ja, das hatte ich aber schon vorher abgekaspert. Und zwar war das noch während der Schulzeit. Da hat er damals schon gesagt, nein, ich wollte ja schon Schauspiel, das war schon alles klar. Ich mache dann mal Schauspiel, ich mache Schauspiel, ich mache Schauspiel. Und dann sagte er, aber du musst doch was Ernsthaftes, also der Klassiker. Mama sagt, mach, was dich glücklich macht. Papa sagt, mach erstmal was Richtiges. Für mich war Schauspiel richtig, egal in welcher Form, aber nun ja. Und dann habe ich während der Schulzeit noch ein Praktikum gemacht bei der Sparkasse Leverkusen. Und mein Vater war selig. Und das war alles ganz wunderbar. Und ich hatte tatsächlich auch Spaß, aber es war für mich auch im Praktikum, das hatte mein Vater unterschätzt. Es war auch für mich ein Test, um zu gucken, wäre denn ein anderer Beruf überhaupt gar nicht. Also das habe ich mit voller Leistung und Leidenschaft natürlich trotzdem gemacht, dieses Praktikum. Und die haben auch gesagt, also wenn du wirklich danach in Erwägung ziehen solltest, bei uns anzufangen, bewirb dich gerne bei uns. Vielleicht bist du bis dahin ja auch ein bisschen ruhiger geworden. Und auch das war für mich natürlich der Beweis, okay, ich bin ja nicht, bin ich hektisch, ich bin schnell, ja, Aber das ist bei der Sparkasse, zumindest bei dieser Filiale, muss man sagen, bei dieser Filiale überhaupt nicht gefragt gewesen, dass man mit viel Leidenschaft und Werf da einspringt und alles erfragt und lernen will und so. Nur dass um mich herum die Leute sagen, oh, ja, du weißt es doch, ja, ist ja gut.
Der schon wieder,
was willst du denn jetzt noch wissen? Ja, aber das ist das. Mein Gott, du bist doch nur 3 Wochen hier, was soll das denn? Und ich wollte alles wissen. Ich wollte wissen, wie diese Karte geht. Ich wollte schon am Schalter sitzen und Geld auszahlen. Das durfte ich natürlich nicht, aber ich hätte am liebsten alles gemacht. Ich war sehr wissbegierig immer schon und dann immer sehr neugierig. Naja, und dann war für mich natürlich klar, nein. Also da war mein Vater dann auch mehr oder weniger beruhigt. Damit konnte ich ihn so ein bisschen eingrenzen, einnorden, habe gesagt, so Papa, das war jetzt für dich eigentlich und hat Spaß gemacht, aber und so weiter. Und dann hat sich es doch anders ergeben, ich habe mich natürlich durchgesetzt. Ich hätte es um jeden Preis hätte ich durchgesetzt, ja.
Ich glaube aber, das braucht man auch, dass man das unbedingt will und gar keinen Plan B überhaupt erst in Betracht zieht.
Ja, ist natürlich total gefährlich, also rückwirkend, das denke ich auch manchmal, hui.
Aber ich glaube, nur so funktioniert es. Wenn du wirklich was willst, dann schaffst du es auch, ja.
Ja.
So, und dann hast du also Schauspiel, Tanz und Gesang und dann ging es ja auch eigentlich schon, zumindest wenn man deine Vita so liest, so richtig los. Diese 4 Jahre Impro-Theater in Bonn, dann 2003, Newcomer des Jahres, Deutscher Comedy-Preis. War das für dich auch so die Wende oder wo würdest du sagen, das war jetzt eigentlich so dein persönlicher beruflicher Durchbruch?
Ja, ich glaube schon, dass die Eintrittskarte damals die 33 gewesen sind, die Sketch-Comedy, die ich gespielt habe. Dadurch, wir waren unfassbar schnell, mal ganz unbescheiden gesagt, sehr erfolgreich damit. Da haben wir uns alle gewundert. Wir dachten, wir sind ja mehr oder weniger unbekannte Menschen gewesen, hier und da ein kleines bisschen. Aber uns kannte ja in dieser Form keiner. Und dann hat das so zugelegt. Dann hatten wir so tolle, wie man ja beim Fernsehen sagt, so tolle Quoten und das die ganze Zeit. Ich habe ja 3 Staffeln gemacht, das waren 3 Jahre. Dann kam die Schillerstraße auch wieder mit Improvisation.
Und auch wieder ausgezeichnet, ne? Das war ja beste Impro-Show, ja. Mit Recht.
Genau, wir haben damals Comedy-Preis und Fernsehpreis bekommen, genau, mit der Schillerstraße. Das war schon eine tolle Zeit, keine Frage. Also das war mit Sicherheit der Startschuss, ja, ganz genau, um mehr Menschen zu erreichen. Ich habe dann auch sehr schnell mit dem Soloprogramm angefangen und weitergemacht und habe dann...
Schmitz, komm raus. Das ist ja wirklich, mit Schmitz kannst du ja so viel machen, das fällt einem erst auf, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, eben. Ich hätte es auch nicht gedacht. Man hat ja damals, noch bevor es losging, gesagt, also willst du dir nicht mal einen Künstlernamen ausdenken, du heißt Ralf Schmitz. Und dann habe ich gesagt, ist mir doch egal. Also ist doch prägnant, schnell, kurz, ist doch passt doch alles irgendwie zusammen. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht irgendwie Künstlernamen
machen. Geht ab wie Schmitz-Katze.
Es gibt 1000 Sachen. Wiener Schmitz, der Milchbom Schmitz. Also es gibt so viel.
Ja. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, kommt man da auf ganz viel. Ja?
Ich habe mal überlegt, wie viel gibt es denn davon? Und dachte, ich schreibe jetzt 4, 5 Sachen auf. Und dann wurde die Liste immer und immer und immer länger. Da stehen natürlich total beknackte Sachen drauf, eben wie Wiener Schmitz, Milchbom Schmitz und so weiter. Natürlich Blödsinn. Aber es gibt doch mehr, als man denkt. Also die Liste ist lang. Es können noch ein paar Programme kommen.
Weil wir gerade Schmitz-Katze erwähnt haben. Du bist ja ein Katzenmensch, kann man so sagen. Ne?
Ja,
erste, oder ich weiß nicht, ob sie erste war, aber die Katze Minka ist 27 Jahre alt geworden. Das ist ja ein biblisches Alter. Hast du irgendwas anders gemacht mit dieser Katze? Was war das für eine Katze?
Europäisch kurzer, gescheckt, getigert, also ganz normal, wenn man das so sagen will. Ganz normale Katze damals. Und es fragen mich ganz viele, was hast du denn gemacht? Ich glaube einfach, ich sagte immer Liebe und gutes Futter, aber das ist ja fast schon ein Affront, wenn man sowas sagt, weil die anderen sagen, ja, was denkst du, was ich mit meiner Katze mache? Ich habe dir auch Liebe und gebe ihr gutes Futter. Also was fällt dir ein? Also insofern, was soll ich tun? Sie hat es einfach so lange geschafft und hat es auch gut geschafft übrigens. Zuletzt war sie dann schwerhörig und hat rumgebrüllt, weil die Vibration wahrscheinlich sehr angenehm war oder wie auch immer. Und es war der älteste Freund, den ich hatte, keine Frage. 27 Jahre, ich war 8, als ich sie bekam. Im Tierheim haben wir sie quasi gerettet, wenn man so will. Die war auch keine kleine Katze, sondern schon 1, 2 Jahre alt. Und dann blieb sie so lange bei mir. Da war immer meine Katze, immer bei mir zu Hause, immer ein Wegbegleiter. Ich habe nichts anderes gemacht. Die war einfach Glück gehabt.
Und es gibt ja keine Zufälle, denn als Minka nicht mehr da war, kam Hildegard.
Ja, der Witz, ich habe ein Buch geschrieben über meine damalige Katze und habe da auch gemerkt, wie viele Menschen auch eine Katze haben, weil das auch unfassbar gut funktioniert hat und angenommen wurde. Und dann habe ich im Buch zuletzt geschrieben, also sollte Minka irgendwann, da lebte sie natürlich noch, sollte sie irgendwann nicht mehr da sein, dann hole ich mir nicht direkt eine neue, denn man geht ja auch nicht, wenn die Oma stirbt, ins Altenheim und sucht sie neu aus. Das macht man ja nicht. Also, so ein alter Freund ist nicht ersetzbar. Also habe ich gesagt, vielleicht, wenn mir mal wieder eine über den Weg läuft, schrieb ich, dann werde ich natürlich nicht sagen, jetzt sperre ich mich dagegen. Und genau das ist passiert. Hildegard rannte vor ein paar Jahren bei mir ins Wohnzimmer über die Terrasse und blieb. Bis heute. Und es ist geklärt, woher sie kam, an alle Menschen, die das sorgen könnte. Ich weiß, ich habe niemandem die Katze geklaut. Da, wo sie herkommt, ist alles geklärt, ist alles wunderbar. Keiner vermisst sie. Und ich liebe sie abgöttisch. Das ist eine tolle Katze. Die ist eine Sensation. Und sie hat sich entschieden und ist wirklich geblieben seit diesem Moment.
Und Hildegard ist irgendwie auch existent auf Instagram, ne? Habe ich irgendwie gesehen.
Ja, ich weiß auch nicht, also ich gucke da nie rein, aber sie ist ja wirklich unterwegs. Ja, sie macht das auch. Sie macht da irgendwie selber, ich glaube, manchmal mehr als ich. Sie schimpft auch mit mir.
Von wem sie das wohl hat?
Ja, ich weiß auch nicht. Also sie regt sich manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, es gibt auch viel los. Ist auch viel los in meinem ganzen Leben.
Weil wir gerade von Hildegard sprechen, komme ich natürlich automatisch wieder zu Loriot, weil Loriot, einer deiner Hildegard, sie haben da was, du weißt.
Ja.
War Loriot denn auch so einer deiner Vorbilder schon in der Jugendzeit, in der Kinderzeit irgendwie? Loriot, Heinz Erhardt, Frankenfeld, sowas?
Genau, Treffer. In meiner Kindheit waren das die, Otto noch dazu, Jerry Lewis, das waren genau die großen Altmeister, damals noch mehr oder weniger Jungmeister, aber die großen Meister, die mich natürlich beeinflusst, beeindruckt haben, ganz klar. Wesentlich beeindruckt haben sie mich, weil jeder seine eigene Art hatte. Und das finde ich immer ganz schön. Es gibt Menschen, die laufen rum und sagen, ja, das gefällt mir, das andere. Wenn mir das gefällt, dann darf mir nichts anderes gefallen. Ich finde das Quatsch. Ich kann mir heute einen Jerry Lewis Film angucken und morgen Loriot-Sketche. Das sind zwar völlig verschiedene Arten und doch ist die Sprache der Komik, des Humors eigentlich dasselbe. Indem man den Menschen aufs Herz guckt und rausarbeitet, was man da so sieht und das natürlich übertreibt, das ist klar. Aber das haben eigentlich alle gemacht, mit ihrer Sprache, Loriot und Heinz Erhardt natürlich zu ihrer Zeit. Und alle haben aus dem Herzen gearbeitet. Alle haben gearbeitet aus einer Situation, das muss ich jetzt rauslassen, das muss irgendwo hin. Und das finde ich, macht einen Komiker aus. Da gibt es auch andere, neue, ganz andere. Ricky Gervais zum Beispiel ist ein unfassbar böser Kollege, der das aber mit einem Lächeln auf den Lippen macht, den ich sehr, 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 sehr schätze. Es gibt wirklich tolle, tolle Komiker in der ganzen Welt und gerade die vielen verschiedenen Facetten finde ich toll.
Ja, und das Irre ist ja bei Loriot, dass der wirklich komplett zeitlos ist. Den kannst du ja 100 Mal gucken und du entdeckst immer wieder irgendwas Neues. Das ist unfassbar, oder? Also das ist schon, wenn man als Normalzuschauer guckt, aber ich meine, du noch dazu als Insider und Komiker selbst, das ist doch, also da kannst du aus dem Füllhorn schöpfen, wenn du dir das anguckst.
Ja, der hat natürlich Ursketche geschrieben. Also ich habe damals, wie gesagt, 3 Jahre Sketch-Comedy gemacht und dann bei dem einen oder anderen Sketch kam es jedem so vor, klar, das ist jetzt heutiger, das ist zeitgemäßer, die Themen sind andere und die Protagonisten, beziehungsweise die Darsteller, die Rollen sind natürlich andere, aber irgendwie den Ursketch davon, den hat Loriot geschrieben. Also das Thema, der Funken Humor, um den es dann im Zweifel geht, die
Na, und
Pointe.
Weihnachten, ich meine Weihnachten alle Jahre
Ja,
wieder. Du
ja.
guckst es dir an, das ja genau so ist es. Oder
Ja,
Ödipussy oder
absolut.
Papa Ante Portas. Das ist
Absolut.
so, es ist einfach nur genial.
Hochpräzise gearbeitet, hochpräzise. Jeder Satz, jedes Wort ist genau aufs Kleinste eingeschärft und genau wichtig auch gewesen beim Drehen. Und es wurde auch ganz oft wiederholt. Es gibt ja auch so Making-of selbst bei Loriot, wo da gedreht wurde, wie die drehen. Also auch hochspannend, wie präzise der Mann gearbeitet hat. Natürlich war auch ein Vorbild. Auch da damals durch Loriot nicht zuletzt die Erkenntnis, ja, man muss, wenn man nicht Impro macht, aber man muss bei Sachen, die man einstudiert, sehr präzise arbeiten. Man muss schon wissen, was man will, wo man hin will, damit die Leute wissen, was soll es überhaupt? Worüber soll ich denn eigentlich lachen? Also was willst du von mir? Wohin geht's? Und dann natürlich den Gegensatz, den Abbruch, den Kontrast liefern, damit die Pointe funktioniert.
Ja, und der war ja übrigens im richtigen Leben sehr ernsthaft, ne? Loriot.
Ja, absolut. Es sind ganz viele Menschen im echten Leben, wie man so sagt, sehr ernsthaft. Auch ich bin jetzt kein ganz ruhig, bin kein phlegmatischer Mensch, ganz sicher nicht. Aber ich renne auch nicht, es wird jetzt überraschen, ich renne auch nicht 24/7 die ganze Zeit durch die Gegend, erzähle fremden Menschen Witze, die sie nicht hören wollen. Also einfach, weil ich die ganze Zeit nicht abschalte. Das wäre fatal. Irgendwo muss die Idee ja herkommen, muss die Energie herkommen, man muss auch zur Ruhe kommen. Ich sitze mal rum und lese ein Buch oder ich sitze lange an
Ich
Dingen, die ich
sitze
vorbereite und
einfach nur, ich möchte einfach nur
möchte einfach nur hier sitzen. Genau, Loriot. Was machst du da? Ich sitze hier.
rumsitzen.
Ja,
Aber du
den
kannst
Sketch
doch
wird mir
nicht
jetzt
einfach
jederzeit.
nur sitzen.
Warum
Willst du
denn
nicht
nicht?
irgendwas machen? Es ist einfach nur toll.
Genau. Willst du
Aber
nicht
jetzt hast du auch
spazieren
schon ein
gehen,
paar
mein
Mal,
Freund?
jetzt hast du natürlich auch schon ein paar Mal Otto erwähnt. Da müssen wir logischerweise auf 2004, 2006 die Otto-Kinofilme mit dir zu sprechen kommen. Zwergzanni. War das denn, es war sicherlich harte Arbeit, kann ich mir vorstellen, aber wie viel Spaß hattet ihr tatsächlich untereinander auch am Set?
Ach, unfassbar viel Spaß. Es war Es war eine wirklich tolle Zeit. Ich glaube, da kannst du jeden fragen aus der Zeit. Es hat uns allen unfassbaren Spaß gemacht. Jeder brachte seine eigene Facette. Jetzt bin ich schon wieder da, seine eigene Facette von Humor mit. Keiner kam sich da irgendwie in die Quere. Haben sie mir damals oft gefragt worden. Und gar nicht. Wir waren wirklich eine kleine Familie. Wir waren auch viele Wochen zusammen und haben manchmal, wenn die Kamera aus war, mehr gelacht oder mehr Blödsinn gemacht, als wenn die Kamera angewiesen ist. Es ist ein kleines Klischee, aber tatsächlich, gerade Mirko damals noch und Otto und ich, wir haben echt unfassbar viel Blödsinn gemacht. Und Heinz Hönig, der ja den Oberzwerg gemacht hat bei uns, der war auch sonst der Oberzwerg, wenn man so sagen will, als die Kamera aus war, ein bisschen der Papa.
Ist natürlich
Und
auch
haben
ein
gesagt, oh,
Dreamteam, ne? Wenn man sich das mal
ja,
auf der Zunge zergehen lässt, diese Namen, das
total.
ist natürlich schon klasse, ja.
Also es war wirklich toll. Es war wirklich eine wunderbare Zeit.
Geschichten, die das Leben schreibt, du weißt, was jetzt kommt. Du warst
Ja.
mal nackig auf dem Hotelflur. Und ich
Ja, ist
möchte,
richtig.
du wirst es nicht ahnen, aber ich möchte diese Geschichte jetzt gerne nochmal von dir persönlich hören.
Ja, pass auf. Also das erzähle ich auch im aktuellen Programm. Tatsächlich ist es so, dass ich damals mit dem Job unterwegs war. Wir haben jeden Tag oft ein Theater in einer neuen Stadt. Das heißt, man fährt immer ein paar Stunden zwischendurch auf Tournee und so ist es normalerweise und wohnt somit auch jeden Tag, jede Nacht in einem anderen Hotel. Damals war es so, da ist man schon sehr froh, wenn sowas mal passiert. Da habe ich dann en switch ein paar Tage hintereinander im selben Theater spielen können und habe dann 3 Nächte im selben Hotel geschlafen. Wunderbar. Man gewöhnt sich, man freut sich, es fühlt sich ein bisschen nach zu Hause an, weil man weiß, wo alles ist. Jetzt zogen wir weiter. Ich war in einem anderen Hotel, schlief in einem anderen Hotel, wurde wach, irgendwann früh, früh, früh morgens, war noch dunkel und musste kurz auf Toilette. Stehe auf, wähne mich aber noch im anderen Hotel, in dem ich 3 Nächte vorher geschlafen habe. Stehe also auf, gehe im Dunkeln, um nicht wach zu werden, zur Toilette. Mache die Tür auf, gehe rein und merke, ich stehe gar nicht in der Toilette, sondern ich stehe vor meinem Zimmer, denn es war ein anderes Zimmer und da, wo vorher die Toilette gewesen war, war jetzt die Zimmertür. Das war wirklich doof. In dem Moment löste der Bewegungsmelder aus, es machte Flash und ich stand in gleißendem Licht. Ich schlafe leicht bekleidet, um nicht zu sagen, wie Gott mich schuf. Im Flur, die Tür fiel ins Schloss. Also wirklich der Albtraum, den man sich vorstellen kann,
Ja.
Passierte mir, es ist schon ein bisschen her, ich sage auch nicht, wo es war, ich habe Angst, dass es Aufzeichnungen von Hotelvideos gibt. Jedenfalls musste ich dann wirklich nackt zur Rezeption und mir einen neuen Schlüssel besorgen. Es gab auch keine, manchmal gibt es das ja, so Etagentelefon oder so, gab es nicht. Das heißt, ich in den Aufzug. Ich habe schon gedacht, als ich draufklickte, oh mein Gott, hoffentlich ist da überhaupt keiner drin, hoffentlich steht da jetzt nicht zufällig nach, es reißt jemand an oder ab und sieht mich dann, wie ich davor, nein, es war niemand drin, unten ins Foyer geguckt, dann raus aus dem Aufzug, also mit den Händen da, wo sie halbwegs verdecken konnten, was sie sollten und dann war aber niemand, es gab echte Schlüssel, es war niemand hinter der Rezeption, ich habe wirklich viel Glück gehabt, komme zurück, nach unfassbar vielen kleinen Schwierigkeiten, aber ich komme zurück, immer noch nackt, aber mit einem Schlüssel bekleidet, zurück zu meinem Zimmer, bin kurz davor und plötzlich, und es ist die Wahrheit, hinter mir eine Stimme, ach Herr Schmitz, kriege ich ein Autogramm. Ich habe gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Es war eine sehr nette, aber sehr, wie soll ich sagen, direkte ältere Dame, die dann sagt, ich kriege jetzt ein Autogramm. Ich sage, sind Sie wahnsinnig? Sie sehen doch, ich bin nackt, aber das Schlimmere, das kann ich mir nicht vorstellen. Und sagt, ja, ich dachte, Sie waren im Schwimmbad und haben kein Handtuch mehr gefunden. Ich sage, ja, aber es ist doch Quatsch. Sie können mich doch Antwort, was soll ich denn jetzt in dem Zustand ein Autogramm schreiben? Da sagt sie, wieso, einen Stift haben sie doch schon. Also sie meinte das als Scherz, natürlich als klischeehaften Scherz, aber wir mussten tatsächlich beide kurz lachen, dann bin ich abgehauen. Sie rief noch was hinter, wir haben Kontakt bis heute, es gibt sogar ein Foto, das sie dann unbedingt machen wollte mit ihrem Handy. Nur oben rum, Gott sei Dank. Und naja, also ich zeige es in der Show auch nicht, aber wir haben, wie gesagt, bis heute ganz locker, einmal im Jahr oder so, haben wir noch Kontakt. Sehr nette ältere Dame, Gott sei Dank, ganz
Der
wunderbar.
Beginn
Das
einer
ist
langen
eine Geschichte.
Freundschaft.
Der Beginn einer sehr langen Freundschaft wahrscheinlich, ganz genau. Ja,
Schöne
unter sehr
Geschichte.
mysteriösen Umständen. Ja, mein Gott,
Jetzt
ist
kann man dich erstmal im Tempodrom erleben, unter anderem auch mit dieser Geschichte am 22. und 23. März, schmitzefrei. Wie geht's weiter für dich jetzt im Jahr? Wo können wir dich erleben?
es kommt jetzt zu Rate My Date. Das haben wir größtenteils schon aufgezeichnet. Das ist eine neue Dating-Show. Ja. Eine weitere Dating-Show, aber es ist die beste von allen, ganz sicher.
Na
Also
klar.
wirklich, das kann ich ganz klar so sagen. Es hat wirklich schon unfassbar viel Spaß gemacht. Die Familie ist mit dabei, darf nicht entscheiden, wer das Date wird dann in der Show, darf aber andere Dinge entscheiden, die wirklich wieder erwarten, noch komischer wurden, als wir dachten. Also Rate My Date kommt jetzt, wird bald ausgestrahlt. Das ist das nächste, da drehen wir auch noch dran. Es gibt jetzt noch die Dreharbeiten für eine neue Improvisationsshow tatsächlich. Das heißt neu, wir drehen eine weitere Staffel von Halbpension. Jetzt für die Primetime, das heißt 2015, wir sind etwas länger, doppelt so lang als vorher. Wann das ausgestrahlt wird, weiß ich gar nicht. Kommt aber auch im Laufe des Jahres jetzt bald, ich glaube zum Sommer, mal gucken, vielleicht etwas später. Und daran drehen wir jetzt. Das sind so die nächsten Projekte.
Ralf Schmitz, danke, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank.